Dieser Podcast wird präsentiert von der Prosperita. Mit einer sicheren und gesunden Pensionskasse lebst du entspannter. Prosperita.ch.
Und ich finde so den Ansatz wirklich einfach über Fragen reflektieren, was kann ich dann auch mitnehmen anhand von den Fragen oder mir jetzt bewusst werden, was ist mir eigentlich wichtig und wo möchte ich einen Schwerpunkt legen. Und das kann ja dann eben so was ganz Kleines sein, wie ja Menschen sind mir wichtig und ich möchte mehr Zeit in meine Freunde investieren.
Psychohygiene. Coaching für Geist und Seele. Ein Podcast von ERF Media Schweiz.
Wir gehen heute zusammen in die Reflexion. So Anfang Jahr mal ein bisschen durchdenken, was war und was vielleicht noch auf einem zukommen könnte. Ja, das kann sicher nicht schaden. Haben wir gedacht, Psychotherapeutin Julia Wiegmann und ich. Und darum nehmen wir euch mit durch 9 Fragen, oder vielleicht sind es auch noch ein bisschen mehr. Und wir beantworten die euch persönlich von uns. Und dazu gehen wir nachher in die Tiefe und schauen, was hinter unseren Erlebnissen und Aussagen steckt und wie man die psychologisch anschauen kann. Also so, dass wir eben dann alle davon profitieren können. Zum Beispiel, wenn man etwas nicht mehr im Leben möchte haben, wie man dann da vorgehen kann. Oder wie wir mit Fehlern umgehen können, die wir gemacht haben im letzten Jahr. Es wird auf jeden Fall bunt und vielfältig, das kann ich euch jetzt schon mal versprechen. Ich bin Tabea Kobel. Julia, ich mache das mega gerne, so eine Reflexion am Ende oder am Anfang des Jahres. So ein bisschen zurückschauen, kurz schauen, wie geht es mir heute und vor allem auch ein bisschen in die Zukunft schauen. Gibt es das auch bei dir? Machst du auch so einen Reflexionstag?
Mhm. Also ich habe ja Familie mit 2 kleinen Kindern und wir haben eigentlich die letzten Jahre immer mit den gleichen Freunden, die auch Kinder in einem ähnlichen Alter haben, zusammen Silvester gefeiert. So, jetzt schließen wir das alte Jahr ab und starten dann gemeinsam ins neue Jahr. Und im letzten Jahr habe ich mir was überlegt, wo ich dachte, hey, das möchte ich eigentlich gern als Ritual beibehalten. Und zwar haben wir mit den Kindern gesammelt, was möchte ich eigentlich vom alten Jahr loslassen, was beschäftigt mich irgendwie auch noch. Wir hatten im letzten Jahr ein neues Auto, waren in Italien und dann ist eingebrochen worden und Scheibe eingeschlagen. Und ich hatte gemerkt, das hat meine damals 5-jährige Tochter recht lange beschäftigt. Und deswegen dachte ich, es braucht vielleicht noch irgendwie so ein Ritual. Ich kann auch was loslassen, das abgeben, nochmal auf dem Zettel schreiben. Und deswegen haben wir zum einen das gemacht, also Sachen aufschreiben. Und ich glaube, wir haben es dann draußen verbrannt, ja, genau. Also die Zettel, die wir loslassen wollen, haben wir dann draußen verbrannt, so ein kleines Feuer Schön. Gemacht und die Zettel reingeworfen. Und dann haben wir noch einen zweiten Schritt gemacht, wofür bin ich dankbar von dem, was im alten Jahr war. Und dann haben wir das aufgeschrieben und dann hatte ich so ein Süßigkeitenglas, hatte ich Danke draufgeschrieben, das hat dann die andere Familie auch bekommen und dann haben wir so ein Dankbarkeitsglas gemacht, was man dann mit ins neue Jahr nimmt, wo man sich dann auch manchmal dran erinnern kann, für was war ich letztes Jahr dankbar, bin ich dafür immer noch dankbar und ich habe es jetzt, ich glaube, 1 oder 2 Mal in dem ganzen Jahr mit meinen Töchtern mal reingeguckt, aber was haben wir denn da aufgeschrieben? Ja, so zum auch einen Fokus richten auf Dankbarkeit.
Sehr schön, also Dankbarkeit ist sicher etwas, wo man immer kann mitnehmen, wenn man in ein neues Jahr startet, als guten Vorsatz. Obwohl wir ja nicht wollen, über Vorsätze reden, sondern eben über verschiedenste Fragen, die wir uns stellen können in diesem neuen Jahr. Komm, wir starten doch gerade rein. Mich nimmt da mega Wunder. Wie ist das bei dir? Hast du in diesem letzten Jahr etwas, wo du sagst, oh, da bin ich ein bisschen über meine Grenzen gegangen, ich habe ein bisschen meine Komfortzone verlassen, vielleicht habe ich auch etwas Neues gewagt. Gibt es da etwas?
Mhm. Also ich glaube, das, was ich so neuer gewagt hatte, war der Podcast, also beim Podcast mitzumachen. Und dann habe ich auch gemerkt, haben wir jetzt so ein paar Themen gehabt, wo ich doch recht viel von mir persönlich erzählt habe. Und das ist vielleicht auch nochmal so außerhalb von meiner Komfortzone oder wo ich dann realisiert habe, okay, ja, es gibt jetzt doch mehrere Menschen, die das hören und es sind doch recht persönliche Sachen auch. Ich finde es aber gut, wenn man es macht, aber es ist natürlich auch so ein Schritt, okay, vielleicht kommt mal ein Feedback, ne? Warum hast du das gesagt oder ne? Warum hast du das erzählt? Ja, was so außerhalb von der Komfortzone ist, wo ich dann vielleicht denke, ja, vielleicht finden es manche nicht so gut. Genau.
Oder? Hast du jetzt da irgendwie etwas damit gemacht? Also weißt, hast du jetzt wie so gemerkt, oh, jetzt kommt das, ich muss mich ein bisschen mehr schützen? Hast du jetzt wie dir eine Folgeaufgabe gestellt, nachdem du das realisiert hast?
Ja, also Ich glaube, das eine habe ich gemerkt, dass es einfach wichtig ist, so ganz genau zu reflektieren, wenn jetzt doch was mehr so in die Öffentlichkeit rausgeht. Wenn ich in so einem Therapiesetting bin mit Patienten, dann rede ich auch sehr offen auch über Themen von meiner Seite, weil ich das doch wichtig finde, dass es so einen Aspekt von Selbstöffnung gibt, auch wenn der andere sich öffnen soll. Aber dann ist der Rahmen so wie geschützt und dann weiß ich, okay, man hat so ein gegenseitiges Abkommen von, das bleibt jetzt unter uns. Und jetzt habe ich gemerkt, so durch den Podcast, dann öffnet man sich doch einfach mehr, ja, so einer breiten Öffentlichkeit, wo ich nicht genau weiß, wer hört das jetzt alles, was passiert jetzt mit den Informationen. Und so im Nachhinein in der Reflexion habe ich gemerkt, nein, eigentlich kann ich zu allem stehen, was ich gesagt habe. Das ist auch okay für mich, aber doch mitzunehmen, manchmal zu entscheiden, ja, gibt es jetzt doch Bereiche, die lieber im Privaten bleiben sollen, zum Beispiel.
Ich finde das etwas, wo mich jetzt extrem herausgefordert hat im letzten Jahr, ich bin angefragt worden, ob ich eine Lesung würde machen von einer Freundin in ihrem neuen Buch. Und ich muss sagen, lesen, vorlesen, das ist etwas, was ich nie gerne gemacht habe. Weil ich dann immer gestogelt bin und je nervöser und je länger der Text wurde, ist desto schwieriger und so weiter. Und das hat mir immer Mühe gemacht und ich wollte dieser Freundin nicht absagen, weil ich mit ihr durch den Prozess von dem Buchschreiben auch durchgegangen bin, mit ihr das alles erlebt habe. Und gleichzeitig habe ich gedacht, wenn ich jetzt da versage, dann versage ich ja für den ganzen Anlass. Also ich kann alles kaputt gehen, weil es hängt ja davon ab, ob jetzt da das schön vortragen wird, wie das Buch dann überkommt. Und ich habe mich dann gleich entschieden, dass ich es mache. Ich habe es natürlich gut vorbereitet, schön gelesen und so weiter und alles Mögliche gemacht. Und es ist gut gekommen. Es hat mega Freude gemacht und wir haben es sogar noch ein zweites Mal gemacht. Für mich ein schönes Erlebnis gewesen, wenn ich wirklich über meine Komfortzone bin.
Das ist jetzt ein schönes Beispiel, vielleicht auch, um das nochmal einordnen zu können, was ist eigentlich so Komfortzone? Das ist ja der Bereich, in dem wir uns wohlfühlen, wo wir uns vielleicht auch täglich bewegen, das, was bekannt ist, was wir schon können. Und dann sag mal, wenn wir die Komfortzone verlassen, dann kommen wir auch in die Lernzone. Also dann bietet es auch Möglichkeiten, dass wir uns weiterentwickeln können. Und dann ist aber manchmal, wenn wir so in Richtung Überforderung gehen, das wäre dann so die Panikzone. Also wo kommt dann eben die Panik? Das überfordert mich eigentlich. Und wichtig ist, wenn wir uns auch so Schritte überlegen, jetzt vielleicht im neuen Jahr, wo möchte ich meine Komfortzone verlassen, auch darauf zu achten, dass es nichts ist, was mich persönlich überfordert. Und bei dir sind jetzt Ängste hochgekommen, aber wahrscheinlich ja eher unbegründete Ängste, also wo man sagen kann, ne, die sind irgendwie riesig geworden, oh Gott, wahnsinnig viel Druck und wenn ich da jetzt versage, aber du hast ja eine angenehme Sprechstimme, du kannst ja denke ich, hast du das sehr, sehr gut gemacht, das Vorlesen, sondern nur, wenn wir der Angst viel Raum geben, dann wird die auf einmal riesig. Und wenn wir natürlich in der Angst bleiben, dann blockieren wir uns selber. Oder wenn wir anfangen, dann Dinge zu vermeiden, dann bleiben wir nämlich in unserer Komfortzone. Also, habe ich Angst? Nee, mache ich doch lieber nicht. Mhm. Ich sage der Freundin, nee, es geht doch nicht. Such dir lieber jemand anderem zum Vorlesen. Und dann macht unser Gehirn auch keine neuen Lernerfahrungen durch das Vermeidungsverhalten. Dann ist so, okay, Vorlesen in der Öffentlichkeit heißt, ich werde wahrscheinlich mich verhaspeln, irgendwie stottern, ich werde es nicht gut genug machen. Und das wird dann eigentlich bestätigt, wenn ich eben in meiner Komfortzone bleibe und nicht diesen Action-Step mache zum, doch, ich bereite mich gut vor oder ich mache das, was ich kann und ich gebe mein Bestes. Und dann wird es gelingen. Und natürlich kann man auch so innere kritische Stimmen auch so ein bisschen entlasten mit. Und selbst wenn ich mich einmal kurz verhasple, dann ist das nicht schlimm.
Ist mir wirklich auch passiert. Also ich habe mich auch mal verhaspelt. Bei der zweiten Lesung noch mehr, aber nicht schlimm. Wirklich einfach ganz normal, wie wir das auch haben, wenn wir irgendwie redet miteinander, dann passiert ja das auch.
Genau, wir haben ja auch einen Podcast gemacht zum Thema Selbstmitgefühl, wo es eben um genau das geht. Ich darf zum einen lernen, meine eigene Unvollkommenheit zu umarmen. Also wir sind alle nicht perfekt. Ich finde, das sieht man auch regelmäßig im Fernsehen oder überall da, wo Menschen in der Öffentlichkeit stehen. Jedem passiert mal irgendwie so ein Verhaspler oder man vergisst irgendwas, ne? Oder es passiert irgendwas. Ich glaube, das ist einfach menschlich, dass uns das passiert. Und wenn wir dann aber lernen, uns selber mit Mitgefühl zu begegnen und auch uns vorzustellen, auch die anderen, also auch die Zuhörer, die fühlen ja mit. Und ganz viele, also in mir löst es oft auch aus, wenn ich jemanden auf der Bühne sehe, dem sowas passiert, dann entlastet mich das, dann denke ich so, ah, okay, dem passiert sowas auch, ne? Ist eigentlich gar nicht so schlimm. Wenn man dann nämlich souverän weitermacht, finde ich, hat das ja auch einen sehr schönen Effekt für alle anderen Menschen zu sehen, hey, es ist okay. Ich muss nicht perfekt sein, ne? Es geht ja um den Inhalt vom Buch und man gibt sich Mühe. Und wenn der Einsatz irgendwie verhaspelt ist oder nicht perfekt ist, dann macht das den Inhalt nicht weniger wertvoll zum Beispiel oder die ganze Veranstaltung.
Mhm. Spannend. Ja, also definitiv etwas, was ich glaube auch mitnehmen kann für das neue Jahr. Oder ja, wo ich wie auch will sagen, ja, ich kann aus dem lernen. Mhm. Also es ist ein bisschen das Risiko, das man eingehen kann. Und das ist auch eine weitere Frage, die wir noch haben. Und zwar, welches Risiko möchtest du eingehen im neuen Jahr?
Mhm. Ja, ich bin gerade so ein bisschen dran, meine Praxis zu verlegen und dann zu vergrößern. Und
schön.
Genau, das ist jetzt erstmal so ein Schritt raus aus der Komfortzone, weil dann sind die Räumlichkeiten größer, dann ist die Miete ein bisschen höher. Also wir sind zu zweit, aber wir suchen noch eine dritte Person, die dann mit einsteigt. Und den Vertrag haben wir jetzt gerade unterschrieben. Aber noch keine anderen Personen. Ich finde, das ist ja dann auch immer so ein Schritt, okay, ich muss darauf vertrauen, dass jemand kommt, dass sich jemand mit einmietet, dass wir da eine coole Gemeinschaftspraxis zum Beispiel dann haben können.
Mhm. Also Risiko eingehen, das ist ja eben etwas, wo nicht unbedingt so etwas ist, was man vielleicht so gern macht. Also die einen vielleicht lieber, andere weniger. Ist das etwas, was du grundsätzlich gern machst?
Nein, muss ich ehrlich sagen. Ich bin nicht so ein risikofreudiger Mensch. Mhm. Also ich habe doch ganz gern meine Sicherheit. Ich bin vom Typ her auch nicht so ein Grenzgänger oder man spricht auch so vom Sensation-Seeking. Ich brauche das jetzt nicht. Ich muss jetzt nicht Bungee-Jumping machen oder mit dem Fallschirm aus dem Helikopter springen. Das muss ich irgendwie nicht. Also ich merke dann, ich bin eigentlich so ganz zufrieden in meiner Komfortzone in meinem Leben. Bei mir sind es dann vielleicht mehr so kleine Risiken, vielleicht mehr so im Zwischenmenschlichen, wo ich merke, hey, da traue ich mich jetzt mal mehr. Zum Beispiel habe ich mir irgendwie vorgenommen, so in meinem privaten Umfeld auch offener zu zeigen, dass ich Christ bin, oder? Also auch mal so ein T-Shirt zu tragen, wo Jesus draufsteht und dann damit umgehen zu können, wenn dann jemand sagt so, hä, wie? Also glaubst du jetzt an Jesus? Was ist denn das?
Aha.
Also so, für mich sind das vielleicht so kleine Risiken im Alltag, wo ich mir vorgenommen habe, da möchte ich einfach im neuen Jahr auch immer so ein bisschen offener sein. So mit dem, ich möchte eigentlich ein Licht sein, ich möchte Menschen erreichen und dann auch außerhalb von meiner Komfortzone. Also vielleicht da, wo ich schon weiß, ja, mit den Leuten kann ich drüber reden.
Dann hast du T-Shirt, dann ziehst du einfach den Pulli ab.
Ja,
oder wie
genau.
Hast du gedacht, dass du das machst?
Ja, nicht mit so einem Enthüllungsmoment, ne, sondern einfach natürlich im Alltag integriert. Ne? Also wenn ich zu Hause bin und so ein T-Shirt trage und dann kommt irgendeine Nachbarin vorbei oder es entsteht irgendwas spontan und dann gehe ich nicht schnell und ziehe was drüber und verdecke das. Ne?
Ja.
Vielleicht eher so. Also nicht mit, tada, übrigens wollte ich mal noch sagen, ich glaube an Jesus. Nein, sondern mehr einfach wirklich sich trauen, offener damit umzugehen. Ist vielleicht mehr so das Thema Menschenfurcht. Ich glaube, das kennen ja sehr, sehr viele, wo macht man sich einfach Gedanken, was denken jetzt die anderen über mich?
Mhm.
Und in dem vielleicht mehr so kleine Schritte zu machen und zu sagen, ja, ich bin eigentlich offener, oder? Ich weiß, wer ich bin, was mir wichtig ist. Und das darf ich auch nach außen zeigen und das muss auch nicht jeder mögen. Das ist für mich immer so ein ganz guter Satz, den Glaubenssatz, mich muss jeder mögen, ich muss jedem gefallen, eigentlich zu ersetzen mit nein, mich muss nicht jeder mögen und das ist okay.
Mhm. Sehr schön. Für mich ist es bei dieser Frage, dass ich mal möchte einen Monat allein weggehen.
Mhm.
Für andere wahrscheinlich so, ja, bist schon 3 Jahre gereist oder so, also ich höre schon andere das sagen, aber für mich so ganz alleine 4 Wochen ins Ausland gehen, ist für mich eine neue Erfahrung. Plane ich jetzt für das Jahr? Und vielleicht, gerade so, kannst du vielleicht etwas sagen zum Thema, was braucht es denn eigentlich? Weißt du, dass man so Risiken, wo man merkt, das fällt einem schwer, so gut kann eingehen?
Ja, also ich glaube, was immer sehr, sehr wichtig ist, dass man sich selber gut kennt. Also, dass ich auch meine Fähigkeiten gut einschätzen kann. Ne, wenn ich jetzt gerade so im Bereich von Risiko, wenn ich jetzt in irgendeine Richtung gehe, aber ich überschätze mich total selber, kann ich ja vielleicht auch in Situationen kommen, wo ich mich selber gefährden könnte.
Mhm.
Oder also jetzt bei so einem Thema wie, ich möchte alleine verreisen, oder dass ich auch sicher weiß, hey, oder mir so Gedanken mache, wie gehe ich mit bestimmten Situationen um? Wie bin ich erreichbar? Ne? Welche Länder bereise ich? Lege ich Wert darauf, dass ich mich verständigen kann? Reise ich jetzt als Frau auch in Länder, wo ich mich sicher fühlen kann? Also da einfach ja zu wissen, welche Fähigkeiten habe ich und sich auch Informationen einzuholen, das finde ich ist wichtig, bevor man vielleicht so den Schritt macht. Manchmal, also Kinder sind ja mehr so, ich mache einfach drauf los, ich mache mir gar nicht so viele Gedanken. Das wäre jetzt bei mich für mich zum Beispiel, wenn man Skifahren geht oder Snowboarden oder so, ne? Und Kinder, die fahren einfach auch steile Pisten vielleicht einfach so runter, wo ich mittlerweile als Erwachsene so bin, so okay, da könnte was passieren. Ne? Und dann in dem Bereich dann eher vorsichtiger bin zum Beispiel.
Mhm. Mhm. Also sich gut vorbereiten, das nehme ich definitiv mit für die Zeit, wenn ich da in der Vorbereitung bin, in dem Fall, für die 4 Wochen. Gehen wir zu der dritten Frage. Mit wem würdest du gern mehr Zeit verbringen?
Ja, ich möchte auf jeden Fall mehr Zeit mit meinem Mann verbringen, weil so durch die Kleinkindphase waren einfach die Kinder sehr im Fokus und wir haben wenig Paarzeit oder wo wir nur Zeit zu zweit haben, zwar im Alltag doch immer wieder. Ich glaube, mein Mann findet dann immer, ja, wir sehen uns doch, weil er arbeitet im Haus und dann gibt es schon mal ein gemeinsames Mittagessen. Aber für mich ist mehr so Qualitätszeit oder ich bin so ein Zweisamkeitstyp, wirklich so ungeteilte Aufmerksamkeit, irgendwie zu zweit was machen, zu zweit wieder was erleben. Und das wäre jetzt auf der einen Seite mein Mann oder auch so gute Freundin, wo ich gemerkt habe, das ist auch ein bisschen zu kurz gekommen durch die Kinder. Und zum Beispiel habe ich eine Freundin, die lebt seit mehreren Jahren in Tokio und das ist so auf meiner Liste, wahrscheinlich nicht jetzt in diesem Jahr, aber da mal hinreisen mit den Kindern gemeinsam und sie zum Beispiel auch besuchen.
Freundschaft ist ja wirklich etwas, man sagt doch auch, dass es sehr wichtig ist, dass man Freundschaften hat im Leben. Also das ist auch eine grosse Bereicherung ja für uns selber, oder?
Mhm. Ja, genau. Also Beziehungen machen uns glücklich und zufriedener, wenn wir im Kontakt sind und wenn der Mensch alleine ist, also einsam ist oder auch so Gefühle von Einsamkeit, von Alleinsein, dann geht es uns meistens nicht so gut. Also der Mensch ist ein Beziehungsmensch. Ich glaube, das ist so in uns angelegt, das ist veranlagt, dass wir einander brauchen, dass wir auch andere Menschen brauchen, um uns gut zu fühlen.
Mhm. Für mich ist es, dass ich sehr gerne mehr Zeit mit meinen Patenkindern verbringen möchte. Das ist etwas, was ich mir wirklich vornehmen möchte, weil jetzt sind sie noch klein und das ist so schnell Zeit vorbei und sie sind älter. Ich habe 2 Patenkinder, die jetzt schon ein bisschen älter sind, schon Teenager oder Erwachsene sogar schon. Und so schnell ist einfach das Leben da und sie sind irgendjemand und man hat eigentlich gar nicht so viel Zeit mehr mit ihnen. Und man hat eigentlich so ein bisschen die Kleinkindphase fast ein bisschen verpasst. Mhm. Und ich merke, das ist mir wie wichtig. Ich würde gerne Beziehung pflegen mit diesen Patenkindern. Das ist mir so mega bewusst geworden.
Ja, das ist auch sehr schön. Also es gibt auch Studien, die tatsächlich sagen, dass man bis zum 12. Jahr, also jetzt vor allem auch Eltern, aber es können ja auch Paten sein, ne, oder Onkel, Tante, wenn ich jetzt Nichten und Neffen habe, dass wir da 75% der Zeit mit unseren Kindern verbringen, also von deren Lebenszeiten, das sind es so 75%. Und nach dem 12. Jahr haben wir auf einmal nur noch 25%. Weil ab der Pubertät werden eben die Gleichaltrigen viel, viel wichtiger. Die Kinder erschließen sich oder bauen sich ja ihr eigenes Leben auf, haben auch die Entwicklungsaufgabe zum sich ablösen von zu Hause. Und sind deshalb natürlich auch weniger zu Hause und andere Sachen werden wichtiger. Und so den Aspekt, das habe ich gemerkt, das ist mir sehr, sehr bewusst, auch Zeiten mit meinen Kindern zu genießen, solange die Zeit noch ist und dann vielleicht auch mal eben so eine größere Reise zu machen in so einem Alter, wo die Kinder das auch noch genießen und auch noch mitmachen wollen.
Mhm. Gehen wir zu der nächsten Frage. Gibt es da irgendetwas, wo du merkst, das möchtest du eigentlich nicht mehr heute im Leben?
Also ich denke bei mir, das ist so ein Prozess, der in den letzten Jahren auf jeden Fall schon stattgefunden hat, dass ich gemerkt habe, ich möchte mich distanzieren von Menschen, die zum Beispiel eigene Grenzen bei mir überschreiten. Also mich vielleicht verletzen oder nicht respektvoll behandeln. Oder für mich wäre auch so ein No-Go alles, was so im Bereich von Gewalt ist. Ne? Also wo es so in Richtung körperliche Verletzungen zum Beispiel auch geht. Also das ist für mich so eine klare Grenze, wenn jemand sehr aggressiv ist oder sehr verletzend. dann distanziere ich mich da und grenze mich da ganz klar ab, zum Beispiel.
Mhm. Und wie kann man das, also weißt du, ich finde das noch schwierig, dann amix auch. Vielleicht, also hat man es ja bis jetzt vielleicht eben nicht so können. Wie kann man dort lernen, einen Schritt rein machen, aus dem rauskommen, aus dem, was man eben vielleicht eben nie gemacht hat? Für mich ist es ein Thema, ich möchte nicht mehr einfach so laute Streitereien haben, sondern können irgendwo im, ja, dort konstruktiv damit umgehen. Also ist auch so etwas, was nicht unbedingt in meinen Natural Habits ist. Also was kann man dort machen, dass man das besser kann?
Da sind wir natürlich häufig, geht es dann sehr, sehr tief oder auch in Themen rein, was hat mich in meiner Kindheit geprägt, was habe ich vielleicht auch für Glaubenssätze. Also ich war jetzt ein sehr angepasstes Kind. Ich habe so ein Erduldensschema gehabt von, ja, wenn jetzt jemand laut oder aggressiv ist, das war jetzt in meiner Familie eher meine Schwester, die da sehr schnell emotional impulsiv war und mich dann verletzt hat mit Worten oder ne, vielleicht ist auch mal ein Kugelschreiber durch die Luft geflogen oder irgendwie so. Und es kam jetzt vielleicht nicht so häufig vor, ne, aber ich habe das schon, die Momente, wo das so war, habe ich als extrem erlebt und ich habe aber mich nicht gewehrt, zum Beispiel. Ich habe das dann erduldet, ich habe eher so der Harmonie Sachen untergeordnet, okay, dann passe ich mich vielleicht eher an. Und wenn man vom Typ her, also wer jetzt zuhört und vielleicht merkt, ja, ich bin vom Typ auch so, ich sage eigentlich oft nicht, was ich denke oder was mein Bedürfnis wäre, dann ist es wichtig, sich dessen bewusst zu werden. Also so als erster Schritt, ja, ich habe so einen Glaubenssatz, ich erdulde, ich ordne mich unter, ich habe zum Beispiel nicht immer das Gefühl, die Harmonie ist so an erster Stelle, ich darf jetzt nicht klar meine Meinung sagen, ich ertrage das. Sich dessen bewusst zu werden und dann auch sich selber mehr Wert einzuräumen. Also auch zu wissen, ja, ich möchte das nicht, dass jemand mich zum Beispiel so behandelt. Und ich habe dann auch angefangen, im letzten Jahr jetzt so in der Beziehung mit meiner Schwester oder auch schon vorher, eigentlich deutlicher Sachen nicht mehr einfach so zu erdulden, sondern dann, wenn sie mal angefangen hat, irgendwie schlecht über mich zu reden, dann habe ich den Raum verlassen. So ein bisschen, ne? So als klares Zeichen, weil es mir dann schon noch schwer gefallen ist zu sagen, hey, ich möchte nicht, dass du so über mich redest. Das war so ein erster Schritt. Das ist jetzt schon, glaube ich, mehr als 10 Jahre her, gab es mal so eine Situation, wo ich dann gemerkt habe, nee, das möchte ich jetzt nicht. Das muss ich jetzt nicht aushalten, sondern in dem Moment bin ich dann gegangen und dann hat sich meine Schwester auch hinterher gemeldet und so, hö, was war jetzt los und so. Und dann habe ich ihr das auch gesagt, hey, das war nicht okay für mich, das war auch nicht okay für mich, dass du vor einer Freundin schlecht über mich redest, über eine Situation, wo ich mich bei dir schon längst entschuldigt habe und wo das auch gar nicht so gemeint war, zum Beispiel, ne? Also wo sie eigentlich was falsch verstanden hatte und das bei ihr irgendwie damals so eine Wunde getriggert hat, wo das wirklich von meiner Seite gar nicht so beabsichtigt war. Und dann habe ich ihr das eben hinterher gesagt und es brauchte aber so ein deutliches Signal, ne, von okay, da grenze ich mich jetzt ab oder da schaffe ich zum Beispiel auch Distanz, indem ich den Raum verlasse. Es ist ja auch ein großes Thema, dass es vor allem viele Frauen gibt, die auch Gewalt erleben in Partnerschaften. Ja. Deswegen finde ich das auch ganz wichtig, sich bewusst zu werden, das ist nicht okay. Also das eine ist ja psychische Gewalt, also wo auch über Wörter, über Verletzungen, über bestimmte Sachen, wenn ich anfange zu manipulieren oder jemanden unter Druck zu setzen, wo das auch schon eine Grenzüberschreitung ist, aber wo es auch eben sehr, sehr viele Frauen gibt, die tatsächlich auch körperliche Gewalt vom Partner erleben und dann zu wissen, das ist nicht okay. Oder? Und da möchte ich jetzt, wenn jemand zuhört, wo das so ist, es gibt sehr, sehr viele Anlaufstellen, die kann man ja vielleicht auch verlinken, wo man sich dann melden kann, zum auch das einfach mal erzählen und vielleicht auch nachfragen, weil ich glaube, manchmal ist uns gar nicht so bewusst, was ist denn jetzt alles eine Grenzüberschreitung? Ne? Es geht ja auch um das, dann zu wissen, das ist eben nicht okay.
Gerade auch gehört, dass es vor allem gerade auch verbale Attacken viel auch von Frauen kommen gegen Männer, wo ja dann auch ein grosses Tabuthema ist, dass Männer eben vielleicht dann weniger darüber reden, weil sie sich noch mehr schämen, oder?
Ja, genau. Ich habe zum Beispiel, ich habe einen Patienten, der wird jetzt massiv, also der war in so einer toxischen Beziehung und die Frau, mit der er in der Beziehung war, die lässt ihn nicht in Ruhe. Also die findet immer wieder seine neue Handynummer raus, die ruft ständig an, die taucht an seinem Wohnort auf, wo ich ihm auch gesagt habe, also das ist der Bereich von Stalking. Ja. Oder da darf er sich bei der Polizei melden. Es gibt übrigens auch das Mannebüro zum Beispiel in Zürich. wo man sich dann auch melden kann oder wo spezifisch Männer beraten werden, weil eben auch Männer Opfer sein können, oder? Von psychischer Gewalt oder auch von körperlicher Gewalt.
Also, man kann sich definitiv Sachen vornehmen und die probieren umsetzen. Eben, vielleicht geht man mal zuerst aus dem Raum, kommt wieder zurück, jetzt in Streitfall oder jetzt in Gewaltfall auch wirklich probieren, formulieren, was ist mein Bedürfnis in dieser ganzen Situation.
Ja, und sich auch bewusst werden, wie, was möchte ich anders machen? Also jetzt bei mir ganz konkret der Schritt von, ich möchte nicht mehr mich unterordnen und erdulden, sondern ich sage auch mehr, was ich nicht tolerierbar finde oder was für mich nicht akzeptabel ist oder auch wo meine eigene Grenze ist. Mhm. Also dann ganz klar zu sagen, hey, stopp, oder das ist für mich nicht mehr okay.
Kommt wahrscheinlich gerade in die nächste Frage rein, oder was möchtest du öfter machen? Ich nehme jetzt an, das geht auch da rein. Hast du das ein bisschen vorgenommen fürs nächste Jahr? Oder gibt es etwas, was du sonst noch auf der Liste hast, wo du sagst, hey, das möchte ich noch lernen oder möchte das in meinen Alltag integrieren?
Ich glaube, das Beispiel, was ich jetzt gebracht habe, das ist doch sowas, wo ich seit mehreren Jahren eigentlich schon dran bin. Eigentlich könnte ich sagen, es sind schon, seitdem ich mit der Therapeutenausbildung angefangen habe. Also bestimmt vor 12 Jahren hat das so angefangen. Also so eigene Glaubenssätze zu entdecken, solche Muster, sich denen bewusst zu werden und dann irgendwie immer mehr Schritte zu machen. Ja, okay, das akzeptiere ich jetzt nicht mehr so. Also deswegen ist das jetzt schon ein Prozess, der bei mir schon länger her ist, jetzt nicht aktuell für das neue Jahr. Da gibt es jetzt eher so Sachen, wo ich sagen würde, was möchte ich mehr machen, das, was so durch Kleinkind, Kinderzeit zu kurz gekommen ist. Also eigentlich mehr so im Bereich Sport, Hobbys, wieder kreativere Sachen machen, sodass vieles, was ich gemacht habe, bevor ich Kinder hatte, mir wieder mehr zurückzuholen in den Alltag. Jetzt, wo die beide so im Schulsystem drin sind und doch ein bisschen mehr Freiraum entsteht oder auch die Kinder mehr abmachen und plötzlich mal so vielleicht ein Zeitfenster ist unter der Woche von 2 Stunden am Nachmittag, wo nicht ich mit den Kindern aktiv den Nachmittag gestalte, sondern die sich selber beschäftigen mit Freunden, Freundinnen und ich dann mal so ein Zeitfenster habe, wo ich wieder was für mich machen kann, zum Beispiel was Kreatives.
Für mich ist es jetzt etwas, was ich mir vornehme, ist Italienisch lernen, weil ich wahrscheinlich auf Italien gehe für die 4 Wochen Ferien. Und es eine neue Sprache ist für mich. Und wie merke ich das, möchte ich in diesem Jahr sicher mehr machen oder eben neu lernen. Jetzt aber wie das, was du sagst, eben, man nimmt sich immer wieder Sachen vor, man möchte sie immer wieder man möchte Sachen machen. Jetzt können wir uns das einfach sagen, hier in dem Podcast. Alle, die zuhören, können uns daran erinnern und sagen, hallo, Ende Jahr hast du es dann gemacht. Aber wir können ja auch darauf achten, dass wir es wirklich umsetzen können. Was gibt es da für Tipps?
Ich kann da noch verweisen, wir haben ja einen Podcast gemacht zum Thema, wie kann ich meine Ziele gut erreichen. Ja. Da sind wir sehr vertieft auf das Thema eingegangen, weil wenn wir natürlich einfach so einen Vorsatz fassen und das ist so ein bisschen nebulös und irgendwie nicht klar formuliert und ich mir keine konkreten Schritte überlege, dann werde ich es mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht machen. Und was hilft, ist wirklich so eine Vorsatzbildung nach dem Schema, wenn das und das ist, dann mache ich das. Also wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, wenn meine Kinder am Mittwochvormittag beide in der Schule sind, dann mache ich Sport oder ich mache was Kreatives oder dann müsste ich mich jetzt auch entscheiden, was ist mir jetzt gerade wichtiger, was möchte ich unbedingt vorsetzen und dann möglichst konkret, an welchem Tag, zu welcher Zeit möchte ich das machen. Also Italienisch lernen, ich lade mir vielleicht eine App runter, oder mit der ich das machen kann und dann nehme ich mir konkret vor, jeden Tag mache ich 10 Minuten auf dieser App. Das mache ich immer abends nach dem Znacht zum Beispiel und dann gibt es weniger Anfälligkeiten für Ablenkung. Also je konkreter das formuliert ist, an welchem Tag, wie lange, zu welcher Zeit, desto weniger bin ich ablenkbar.
Nehmen wir mit. Was ich da gerade noch anhängen will, ist die nächste Frage. Und zwar hängt das irgendwie ein bisschen zusammen, weil wenn man etwas Neues machen will, fällt etwas anderes vom Karren, weil man hat einfach nur die 24 Stunden. Gibt es etwas, wo du sagst, willst du im nächsten Jahr weniger machen?
Ich habe mir wirklich vorgenommen, jetzt in dem Jahr weniger zu arbeiten und mit meinen Kindern mehr Ferien zu machen. Weil ich doch über die letzten Jahre, das ist jetzt vielleicht, hätte ich auch noch sagen können, bei den Verhaltensmustern, was ich noch verändern möchte, ist, ich arbeite sehr, sehr gerne und ich habe wirklich ein großes Interesse für Menschen und alles, was mit Menschen zu tun hat. Und wenn ich dann irgendwelche Anfragen kriege, vielleicht ne, so ein Podcast-Projekt oder irgendeinen Vortrag oder irgendwie sowas, dann bin ich schnell dabei zu sagen, oh ja, mache ich, finde ich spannend, finde ich toll. Und dann halte ich mir immer selber sehr viel Arbeit auf oder ich nehme doch noch einen Patienten, der irgendeine Krise hat, nehme ich doch noch irgendwo rein, was ich auch wichtig finde. Aber es geht dann natürlich auf meine eigenen Kosten. Wo ist es dann manchmal einfach zu viel? Und dann merke ich, ich mache viel, 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 viel. Und dann kommt irgendwann so das Erschöpfungstief, wo ich merke, ich muss einen Gang zurückschrauben. Und das merke ich Gott sei Dank immer rechtzeitig, dass es nicht gerade in so ein Burnout zum Beispiel reinrutscht. Aber ich bin jetzt in den letzten Jahren schon ein, zwei Mal doch kurz davor gewesen, sodass ich gemerkt habe, da muss ich wirklich dauerhaft Muster verändern und wirklich Schritte machen zum Pensum, klar reduzieren, klarer mir mehr Ferien nehmen zum Beispiel, damit das nicht passiert und mich auch lernen, klarer abzugrenzen. Ich bin nicht so gut im Nein sagen.
Es geht sicher vielen so wie dir, also die das Phänomen kennen. Man macht immer mehr und mehr und mehr, weil man einfach alles gerne macht. Und irgendwie plötzlich merkt man wieder, jetzt hat man wieder zu viel und es ist mir alles zu viel und ich will eigentlich alles absagen, aber ich kann nicht. Vielleicht ein grosses Pflichtbewusstsein, wo man dann alles auch will gut machen und so. Und was gibst du dort für einen Tipp? Wie können wir das angehen?
Es ist tatsächlich so, dass es hilft zu planen. Also ich bin von der Persönlichkeit her, es gibt so einen Persönlichkeitstest, da bin ich so im Quadranten von den Machern. Das sind die, die Sachen schnell anpacken, viel machen und aber auch impulsiv entscheiden. Eben so aus dem Bauch heraus, Podcast ist ein cooles Projekt, mache ich.
Ja.
Ne, da fragt mich jemand an, finde ich cool, mache ich. Mein Mann gehört jetzt eher zu den Denkern. Das sind die, die sich viel Zeit nehmen, über Dinge nachzudenken, bevor sie eine Entscheidung treffen. Und am besten finde ich immer, ist so die goldene Mitte eigentlich dazwischen. Also manchmal finde ich es auch gut, ne, wenn man impulsiv ist oder wenn man nicht zu viel Zeit braucht zum Nachdenken. Es hilft aber, wenn ich ein bisschen mehr nachdenke, bevor ich entscheide. Also mir Gedanken darüber mache, wie sieht denn in den nächsten 3 Monaten mein Terminkalender aus? Passt das da rein? Zum Beispiel, bevor ich etwas zusage, oder? Einfach genauer so ein Check-up zu machen. Passt das denn? Wie kann ich das planen? Eben mehr Struktur reinbringen, sich zu überlegen, okay, wann habe ich Zeit dafür? Wie groß ist der Zeitaufwand zum Beispiel? Das kann dann schon sehr, sehr helfen. Also mehr planen und mehr strukturieren.
Das kann sicher helfen in dieser Situation. Ich habe mir vorgenommen, weniger Zeit vergeuden, so grundsätzlich, einfach so. So einfach irgendwo auf Social Media rumhängen, ist meistens einfach ein Stündchen rum, wo man gar nichts gemacht hat, wo man vielleicht können Italienisch lernen zum Beispiel in dieser Zeit. Mir aber auch wieder bewusst Zeit geben für solche Sachen, wo ich wie merke, okay, ich darf auch mal eine Stunde oder so, aber dass es nicht ins Endlose geht und dass einfach die Handyzeit enorm viel ist, sondern dass ich merke, ja, okay, jetzt möchte ich mir die Zeit geben oder nein, ich möchte jetzt lieber eigentlich etwas anderes machen. Mhm. Wenn ich jetzt über den Tag schaue oder am Abend für ins Bett gehe und zurückschaue auf den Tag, mit was ich es gefühlt habe.
Da kann man sicherlich auch unterscheiden, ist einfach so ein passives Scrollen, ich weiß jetzt nichts mit mir anzufangen, ich verdattel so ein bisschen meine Zeit, ne? Ich gucke da einfach so rum. Es gibt ja auch den Teil, wo man wirklich sagen kann, hey, das entspannt mich oder das ist eine Art, wie ich mich entspannen kann. Ich gucke zum Beispiel auch ganz gern so Tanzvideos. Ich habe früher recht viel getanzt und wenn ich dann so Menschen sehe, wie die wahnsinnig gut tanzen, das finde ich einfach mega cool. Also das ist auch was, das weckt in mir Begeisterung und Freude und ein positives Gefühl. Und dann finde ich, ist eben nicht so vergeudete Zeit. Man kann sich auch inspirieren lassen. Man kann ja auch ganz viel Input bekommen über Social Media. Was kann ich alles machen? Wo sind Menschen kreativ? Ich gucke auch gern so Sachen von so Zeichnungen oder so, wenn da irgendwelche Künstler zeigen, wie sie da ihre Bilder machen. Das finde ich sehr inspirierend. Also von daher kann man vielleicht auch einfach überlegen, wenn Social Media Time, eben so wie du gesagt hast, was ist denn der Sinn? Möchte ich einfach mal schnell abschalten, nichts denken, einfach ein bisschen scrollen, weil dafür ist es auch gut. Das muss man ja sagen. Ne? Also man kann auch dabei abschalten
oder
und runterfahren.
Oder so herzhaft lachen, das merke ich am Ende auch. So etwas, das tut so gut, das ist so befreiend, wenn du über etwas so richtig kannst lachen. Und das ist wirklich Input von 10 Sekunden und du musst einfach mega lachen. Das ist so schön.
Genau. Und da gibt es gute Sachen. Ich folge jetzt einem, der macht so Posts über Deutsche in der Schweiz und über so sprachliche Sachen zum Beispiel. Das finde ich super.
Das ist mega gut.
Da kann ich eben auch drüber lachen, oder? Und dann kann das auch einen positiven Effekt haben. Wenn ich aber eben den Eindruck habe, es kommen andere Sachen zu kurz. Ich würde doch eigentlich gern Italienisch lernen und jetzt hänge ich hier so ab und scroll einfach. dann helfen eben diese genauen Vorsätze. Wann ist die Zeit fürs Italienisch und wann ist meine Zeit zum Erholen, zum Abhängen, zum einfach runterfahren und wie möchte ich die gestalten? Scroll ich auf dem Handy oder lege ich mich hin und höre Musik oder mache einen Spaziergang in der Natur?
Also planen, auch für mich ein Thema für das neue Jahr, kann man so sagen. Wir gehen zum nächsten Punkt. Welche Fehler habe ich gemacht in diesem Jahr? Und es nimmt mich jetzt noch Wunder, du hast gesagt, du bist jemand, der recht impulsiv entscheiden kann. Hast du dort auch schon mal gemerkt, so, oh, jetzt habe ich glaube einen Fehler gemacht?
Ja, das ist eigentlich das Muster, was ich vorhin beschrieben habe, mit mir zu viel Arbeit aufhalten und dann hinterher in die Erschöpfung kommen. Das wäre jetzt das, wo ich sagen würde, das ist so der größte Fehler. Sonst, was mir manchmal passiert, eben wenn ich sehr, sehr stark unter Stress bin, dass ich dann doch gegenüber den Kindern laut werde oder mir auch mal so ein Satz rausrutscht, wo ich hinterher denke, ach komm, das hätte ich jetzt nicht sagen sollen, das war jetzt unnötig. Ne, so, damit habe ich jetzt nicht deeskaliert, sondern hat dazu geführt, dass meine Tochter vielleicht noch wütender geworden ist, ne, weil ich dann auch so ein, weiß ich nicht, so ein Dettete irgendwie zurückgegeben habe. Ne? Vielleicht, wenn du mich jetzt hier blöd anmachst, dann kann ich auch sagen, dann such dir eine andere Mutter zum Beispiel. Ja. Ne? Irgendwie so ein bisschen so aus dem Beleidigtsein heraus, wo das für mich so ein Ziel wäre, einfach mir selber gut Sorge zu tragen, also meinem eigenen Energiehaushalt, weil ich weiß, das passiert wirklich nur, wenn ich zu viel Stress habe. Mhm. Also wenn ich irgendwie am Limit bin, zu wenig Schlaf, zu viel Arbeit, manchmal kommt ja auch noch bei Frauen hormonell mit Zyklus und ich bin sowieso gereizt oder so und dann ist eben wichtig, sich selber Sorge zu tragen, dass ich weiß, dann bleibe ich so in meinem Ressourcenbereich, dann kann ich entspannter bleiben, dann kann ich gelassener reagieren, dann kann ich besser die Emotionen von meinen Töchtern co-regulieren, was es halt sehr häufig braucht.
Manchmal kann man aber auch gar nicht so viel machen, weil das Leben einfach extrem voll ist. Und vielleicht hat es auch gar nichts so fest damit zu tun. Ist es jetzt einfach nur der Stress, sondern man ist einfach triggert durch Menschen. Ich kenne das auch. Ich habe mich auch zu Streit hinreissen lassen. Das ist auch ein Punkt, wo mir da in den Sinn gekommen ist, wo ich eigentlich nicht wollte. Dort kann man vielleicht, also du sagst jetzt einen, du merkst, es hat mit dem Stress zu tun bei dir. Also man kann mal heranschauen und sagen, hey, okay, es könnte irgendeinen Faktor haben, der sonst nicht ist, dass ich jetzt plötzlich laut werde, dass ich plötzlich anfange zu streiten, dass es einfach ein Hin und Her gibt und nicht etwas Konstruktives. Gibt es dort sonst noch Ansätze, wo man schauen kann, gerade in diesem Thema?
Da kommen wir auch wieder so ein bisschen in den Bereich von innere Glaubenssätze oder was habe ich auch für Erfahrungen gemacht, denn immer dann, wenn wir emotional sehr, sehr stark reagieren, kann das so ein Triggerpunkt sein. Das hast du ja eben gesagt. Das muss dann nicht nur sein, eben, ich bin einfach schnell an meinem Limit, weil ich wenig Energie habe, weil ich ein hohes Stresslevel habe, sondern es trifft vielleicht einen so ein Triggerpunkt oder irgendeine Wunde, die aus der Vergangenheit, meistens irgendwie aus der Kindheit, wo wir geprägt wurden, die da ist und die das dann so ein bisschen so anpiekst. Und dann reagieren wir emotional, dann kommt eigentlich so ein ganzes Bündel, wird dann aktiviert, wo man dann auch hinterher selber merkt, warum bin ich jetzt so laut geworden zum Beispiel, ne? Oder warum bin ich so emotional geworden, warum bin ich da sofort in Tränen ausgebrochen, das war doch gar nicht so schlimm. Dann hat das damit zu tun, dass es irgendeine Wunde getroffen hat und dann kann man für sich selber das eben versuchen einzuordnen, okay, warum ist das jetzt passiert, was hat das in mir ausgelöst, an welches Erlebnis hat mich das erinnert. Und bei den alten Wunden, wenn ich mir dann vorstelle und in das reingehe, was hätte ich denn damals in der Situation gebraucht? Vor allem, wenn es irgendwie Verletzungen sind, auch im Zwischenmenschlichen, kann das helfen, dass Wunden auch heilen können. Also mir auch selber zu sagen, ja, das hätte ich gebraucht und heute kann ich das machen, oder? Damals hat mich vielleicht irgendjemand nicht getröstet oder nicht gut behandelt, aber heute kann ich mir selber Sorge tragen oder kann mich selber trösten, zum Beispiel.
Ist das in der Reflexion kann man das wahrscheinlich machen, aber im Moment selber, wenn's jetzt so, wenn man richtig merkt, jetzt kommt die Wut so auf, sie kommt den Hals auf und man will jetzt einfach alles rauslassen, was einem gerade in den Kopf kommt, was kann man dort machen?
Gut ist, wenn man das spürt, oder? Das wäre nämlich so der erste Schritt, wie bin ich, wenn ich gelassen bin? Also man kann sich, ne, wie so selber so eine Art Wutthermometer zeichnen, wie bin ich im Grün, wann ist es orange und wie bin ich dann im Rot? Und wenn man dann, oft ist nämlich eben der Bereich vom Orange so das Thema, den muss ich lernen, eigentlich den zu spüren. Ne? Also wo fängt es an zu brodeln? Meine Hände werden schwitzig. Ne? Irgendwie bei so einem Stier kommt der Dampf aus den Nüstern. Mhm. Gibt's ja manchmal so, aus den Nasenlöchern gibt es ja manchmal so ein Bild oder von so Comics, Zeichentrickfilm. Das war so der Moment, zum dann mein Anspannungssystem, was dann angesprungen ist im Körper, zu beruhigen. Zum Beispiel durch Atmen. Also länger ausatmen als einatmen, sich innerlichen Stopp setzen. Jetzt zähle ich erstmal bis 10 und atme tief ein und ganz lange wieder aus, zum sich beruhigen, bevor es explodiert.
Ich glaube, das Thema hat noch ein bisschen Potenzial, um noch länger darüber zu reden. Das können wir uns mitnehmen für das Jahr, dass wir vielleicht eine neue Folge über das Thema bringen, Thema Streiten. Aber wir gehen noch weiter. Wir haben nämlich noch ein, zwei Fragen parat, die wir euch mitgeben möchten für das Jahr.
Ein gesundes Zusammenleben von Mensch und Natur. Die Pensionskasse Prosperita setzt sich seit 1999 dafür ein. Mit einer Anlagestrategie, die das Zusammenleben von Mensch und Natur berücksichtigt. Gesunde Anlagen für eine gesunde Zukunft. Prosperita. Mit einer sicheren und gesunden Pensionskasse lebst du entspannter. Prosperita.ch.
Jetzt hast du vorhin von Glaubenssätzen noch geredet, eben Sachen, die wir in der Kindheit erlebt haben, die uns geprägt haben. Es gibt eine Frage, die wir noch haben, ist, was möchte ich denn auch mitnehmen aus meiner Kindheit? Was möchte ich bewahren? Was ist vielleicht auch etwas Schönes, was wir auch in der Gegenwart noch haben können? Mhm. Glaubenssätze können negativ oder auch positiv sein. Die Negativen möchten wir möglichst können irgendwie positiv machen oder integrieren in unserem Leben. Was ist das, was du sagst, aus der Kindheit willst du bewahren?
Mhm. Ja, also das, was ich bei Kindern so toll finde, ist, dass die in vielem eben noch unbeschwerter sind und sich nicht so viele Gedanken machen und einfach machen, mehr bei sich sind als bei allen anderen. So, wo der Fokus wirklich mehr ist, ich bin eigentlich bei mir, und das hat natürlich auch mit der Hirnentwicklung von Kindern zu tun, dass es erst so ab der Pubertät anfängt, dass die Hirnstrukturen so gereift sind, dass ich auch mehr wahrnehme, was ist denn die Welt? Also so größere Konzepte auch verstehen kann, wie Tod oder Frieden. Also das kommt tatsächlich erst später, und dann auch merke, was passiert überhaupt alles so um mich rum? Wo sind Sachen anders bei anderen Menschen, und wo gibt's auch andere Werte, als jetzt bei mir zu Hause zum Beispiel so in meiner Kernfamilie gelebt wird? Und das finde ich aber ganz schön, weil das, also wenn jüngere Kinder das eben noch nicht können, weil das so was Unbeschwertes und Bewahrendes hat, dass man eben noch nicht so den ganzen Weltschmerz kennt und mehr bei sich ist. Also wir Erwachsene haben ja so die Tendenz, viel entweder über Vergangenes oder über Zukünftiges noch nachzudenken, wo ich das eben so schön finde, sich das mitzunehmen. Und was ist auch relevant für mich? Natürlich passieren Dinge in der Welt, die irgendwann für meinen Alltag auch eine große Relevanz haben können. Aber ich finde doch wichtig, ich bin da, wo ich bin, und was kann ich an dem Ort, wo ich bin, denn bewirken, und worauf kann ich dann einen Einfluss haben?
Ich für mich habe gemerkt, ich habe wie in der Kindheit, glaube ich, weniger Angst gehabt. Ich bin einfach drauf los, habe Sachen ausprobiert. Also das ist, vielleicht würden meine Eltern das anders sagen, aber das, was ich mich zurückerinnere, ich habe einfach Sachen gemacht. Vielleicht sind es manchmal auch ein bisschen gefährlich gewesen, aber eben so ein bisschen mehr Risiken eingehen, wo es mich heute viel mehr Überwindung braucht. Und ich merke, ja, das ist eigentlich etwas, wo ich von meinem jungen Ich vielleicht auch noch ein bisschen mehr ins Jetzt kann übertragen.
Man sagt auch, Kinder, ich weiß jetzt nicht, ob die Zahlen stimmen, aber ich glaube, so ungefähr vom Verhältnis lachen circa 400 Mal am Tag und Erwachsene nur noch 30 Mal.
Krass.
Und du hast es vorhin auch an irgendeiner Stelle gesagt, ne, so richtig herzhaft lachen, das tut uns richtig gut. Ne? Also wenn man gerade über Fernsehen, Social Media irgendwas sieht, was lustig ist, wo man einfach lachen kann, dann merkt man, das tut uns gut. Und das hat auch damit zu tun, sobald wir unsere Mundwinkel nach oben bewegen, dass dann auch entsprechende Hormone im Körper ausgesendet werden, die Glückshormone, und es uns dann besser geht. Also wenn es uns, jeder, dem es jetzt mal schlecht geht morgens, wenn man aufsteht, gibt es auch so eine Übung, das leichte Lächeln, dass man sich einfach im Spiegel kurz ein bisschen anlächelt und die Mundwinkel nach oben hebt. Und dann fühlt sich tatsächlich der Körper auch besser.
Mhm. Mag man eben sich vielleicht dann auch mehr Risiken eingehen oder so? Also kann man dann irgendwie ein bisschen mehr wagen im Alltag? Also man sagt doch auch, die Superwoman-Pose kann man machen.
Yeah.
Die Hände in die Seite stützen und dann lächeln und dann fühlt man sich irgendwo auch besser. Können wir uns sicher auch vornehmen für das neue Jahr, vielleicht gerade in so eine Körperübung auch ein bisschen reingehen, wenn wir vor Herausforderungen stehen. Als letzte Frage würde ich noch die Frage stellen, was ist dir am wichtigsten im Leben?
Also mir ist ganz, ganz wichtig meine Familie oder Menschen. Ich glaube, das ist auch so, ich bin sehr menschen- und beziehungsorientiert. Das ist auch so irgendwie mein Herz, für andere da sein, helfen, irgendwie so ein bisschen dienen. Und dann habe ich auch gemerkt, so die Verbindung für mich jetzt mit dem christlichen Glauben, das ist was, was mir auch sehr, sehr wichtig ist. Also in dem eigentlich Jesus nachzufolgen, so Menschen zu lieben, für Menschen da zu sein und auch eine Beziehung mit Gott zu pflegen.
Und wie machst du jetzt das konkret? Also ich finde, das kann man sich eben immer so ein bisschen sagen, okay, das mache ich jetzt, aber wie kann man das dann auch vertiefen?
Also ich kann einfach sagen, was jetzt so aktuell meine Bausteine sind hinsichtlich dem christlichen Glaubenleben. Ich finde ganz wichtig, dass das auch jeder für sich selber entscheiden darf, was möchte ich machen oder in welcher Phase vom Leben bin ich gerade und was geht auch. Also nicht, dass dadurch dann irgendwie ein Druck entsteht. Wir haben jetzt als Familie zum Beispiel entschieden, wir gehen regelmäßig jetzt jeden Sonntag in die Kirche und haben auch gemerkt, das tut uns allen irgendwie gut. Das ist so ein Sonntag, wo jeder auftankt oder wo wir eigentlich gut und harmonisch auch wieder zurückkommen. Also sich so ein bisschen so den Input abholen, Zeit mit Gott verbringen, so mit Worship-Musik zum Beispiel. Dann habe ich, ich glaube vor einem Jahr oder so, angefangen, eigentlich jeden Tag in der Bibel-App so einen Tagesvers zu lesen und das wirklich jeden Morgen zu machen und dann kurz zu gucken. Und das ist wirklich manchmal nur ganz kurz, also es sind 4 bis 5 Minuten. Ich bin jetzt nicht stille Zeit, halbe Stunde, Stunde am Tag, sondern es sind einfach so 5 Minuten am Tag, wo ich damit starte, einen Tagesvers zu lesen, mir darüber kurz Gedanken zu machen und dann ist immer noch so ein kleines Gebet dabei und zu überlegen, ja, was ist da jetzt für ein Input für mein Leben? Was möchte ich jetzt machen? Also man kann auch immer so 3 Sachen auswählen. Was möchte ich zum Beispiel machen? Möchte ich jemanden ermutigen? Möchte ich für jemanden beten? Oder es gibt immer irgendwie so einen kleinen Anstoß. Und über das mache ich mir einfach kurz Gedanken. Und dann habe ich tatsächlich seit 10 Jahren schon mit einer guten Freundin zusammen eine Kleingruppe von Frauen. Also die anderen Frauen haben auch so ein bisschen gewechselt über die Jahre. Aber wir machen das konstant zu zweit seit 10 Jahren. Wo wir uns wirklich in der Regel alle 2 Wochen treffen, über den Glauben reden, Zeit zusammen verbringen, also eine gute Gemeinschaft haben auch unter den Frauen und dann auch gemeinsam beten.
Mhm. Also etwas, wo du dir wie auch sagst, hey, es ist mir wichtig, es soll mir wichtig sein und darum setzt du auch solche Prioritäten. Mhm. Und darum machst du auch, das heißt, nimmst du dir auch Sachen vor, die du im Alltag möchtest machen. Jetzt gerade im Bereich Glauben, aber du hast auch noch gesagt, im Bereich Familie oder Menschen grundsätzlich. Mhm. Was machst du dort dafür?
Da versuche ich, so viel Zeit wie möglich zu investieren in die Menschen, die mir wichtig sind. Also mit der Familie Zeit zu verbringen, Ferien gemeinsam zu machen, Feiertage zusammen zu verbringen, wie jetzt Weihnachten zum Beispiel. Oder ja, auch Menschen das zu zeigen, dass sie mir wichtig sind. Jetzt habe ich meiner Schwester dieses Jahr zum ersten Mal zum Beispiel einen Adventskalender gebastelt und schön, als Überraschung per Post geschickt. Und ja, habe einfach gemerkt, das ist so das, was ich auf dem Herzen habe, auch Liebe weiterzugeben, so in meinem Umfeld und vor allem auch in der Familie, weil ich gemerkt habe, manchmal sind ja die, die uns am nächsten sind, die, wo wir es so selbstverständlich vielleicht nehmen, ne, dass Menschen da sind, aber auch da könnte ich mir jetzt gerade, fällt mir ein, noch vornehmen für das neue Jahr, einfach mehr auch zurückzumelden, wofür ich dankbar bin und was ich auch an meiner eigenen Familie schätze.
Familie, ja, die hat man vielleicht in den letzten Tagen gerade wieder ein bisschen intensiver erlebt, ob jetzt positiv oder negativ. Und vielleicht hilft ja da die eine oder andere Frage, von ich heute mit Julia Wegmann durchgegangen bin, dass man das, was zurückgeblieben ist, von den Festtagen kann verarbeiten. Ich schreibe euch auf alle Fälle all die Fragen noch in die Show Notes. Und zum Schluss einfach noch nicht überbeissen. Einfach einen Schwerpunkt setzen für etwas. Das langt. Vielleicht eben das, was einem wichtig ist, in Fokus nehmen das Jahr. Und dort ein bisschen mehr investieren, als man vielleicht bis jetzt gemacht hat. Also vielleicht ein WhatsApp mehr schicken mit «Hey, ich habe dich gern». Oder man könnte ja vielleicht auch wieder einmal irgendeine Postkarte oder einen Brief schicken. Da freut sich sicher auch jeder und jede drüber. So, und jetzt wünsche ich euch ein grossartiges neues Jahr und ich freue mich, dass wir auch in diesem 2025 zusammen unterwegs sein können.
Psychohygiene. Coaching für Geist und Seele. Ein Podcast von RF Media Schweiz.